Podcasting Populism. Aktuelle Diskussionen über einen strittigen Gegenstand. Geografien des Rechtspopulismus.
In dieser Folge wollen wir der Frage nachgehen, wie sozialräumliche Perspektiven als Erklärungsmuster des Populismus dienen können. Hierzu haben wir ein Interview mit Professor Bernd Belliner geführt. Dieser ist Humangeograf an der Goethe-Universität in Frankfurt.
Ich habe Misor also erst vor kurzem kennengelernt. Es entsprach meiner Vorstellung. Eine Karikatur der Zersiedlung, eine dieser semi-urbanen, von Feldern gerahmten Räume, von denen man nicht genau weiß, ob sie noch Land oder schon zu dem geworden sind, was man gemeinhin Banlieue nennt.
So beschreibt Didier Eribon in seinem Roman Rückkehr nach Reims den Ort, in dem seine Eltern leben. Eribons Roman, der nach seinem Erscheinen vielfach als Beispiel zur Erklärung der Hinwendung eines Teils der Arbeiterschaft zum Rechtspopulismus rezipiert wurde, beschreibt nicht nur die titelgebende Rückkehr an den konkreten Ort seiner Herkunft. Vielmehr verwebt er biografische, soziologische und historische Ansätze zur Reflexion seiner Sozialisation. Die Betrachtung alter Fotos veranlasst ihn, sich zu erinnern und wieder einzuschreiben in seine
ursprüngliche gesellschaftliche Kategorie, in Orte der Klassenzugehörigkeit, in eine Topographie, die unsere scheinbar persönlichsten Erfahrungen und Beziehungen innerhalb einer kollektiven Geschichte und Geografie verortet.
Stadt, Land, Banlieue, Zersiedlung, Semiurban, kollektive Geografien, Verortungen. Eribons geografische Stichworte und Metaphern sind verwoben mit seinem Versuch, Subjektivierungsweisen innerhalb der französischen Arbeiterklasse in den Blick zu nehmen. Diesen Metaphern folgend sollen die Verbindungen und Wechselwirkungen zwischen Ort, Sozialisation und Subjektivierung in diesem Podcast in den Blick genommen werden. Was können geografische und sozialräumliche Perspektiven als Erklärungsmuster für Populismus leisten? In der deutschen Debatte um den spätestens ab 2015 virulent auftretenden Rechtspopulismus sind geografische Erklärungsmuster stark verbreitet. Medial werden immer wieder die Gegensätze zwischen städtischen und ländlichen Gebieten herangezogen und diese sozioökonomisch, aber auch kulturell unterschiedlich erklärt. Das Narrativ lautet dabei meist, vereinfachend gesprochen, die Globalisierungsgegner wohnen in den Dörfern, sie wurden infrastrukturell vernachlässigt, von der Politik vergessen, kulturell abgehängt. Verdrossen wenden sie sich Rechtspopulistinnen zu und wählen aus Protest die AfD. Die Korrelation zwischen hohen AfD-Wahlergebnissen und infrastrukturell ländlichen Gebieten scheinen dieses Narrativ zu bestätigen. Der Stadt-Land-Gegensatz wird auch von einigen WissenschaftlerInnen angeführt als Erklärungsmuster für aktuellen Rechtspopulismus. So führt beispielsweise der Ethnologe Wolfgang Kaschuba die AfD-Wahlergebnisse als, Zitat, Rache der Dörfer, Zitat Ende, auf eine Strukturpolitik zurück, die Kleinstädte und Dörfer außerhalb der Metropolen zurückgelassen habe. Der Politikwissenschaftler Philipp Mano argumentiert auch dafür, geografische Merkmale von Rechtspopulismus in dessen Analyse mit einzubeziehen und spricht von einer neuen politischen Geografie, bei der weniger die soziale Verortung für eine politische Einstellung verantwortlich sei, sondern vielmehr der Faktor, wo man lebe. Dabei bezieht er sich auf den spanischen Geografen Andrés Rodríguez Posé. Rodríguez Posé erklärt die Wahlsiege der Rechtspopulisten in Europa durch den Teil der Bevölkerung, die an, Zitat, Places that don't matter, Zitat Ende, leben. Diese würden durch ihre Wahl rechtspopulistischer Parteien Rache üben an der etablierten Politik, von der sie sich missachtet und im Stich gelassen fühlen. In dieser Hinsicht tritt die zunehmende soziale Ungleichheit als Grundlage des Erstarkens des Populismus in den Blick. Soziale Ungleichheit beziehe sich allerdings nicht auf interpersonale Ungleichheiten, sondern es gehe vielmehr um territoriale.
Populism took hold not among the poorest of the poor, but in a combination of poor regions and areas that had suffered long periods of decline. It has been thus the places that don't matter, not the people that don't matter, that have reacted.
Rodríguez Posé weist darauf hin, dass die territoriale Ungleichheit sich zwar stark im Gegensatz zwischen Großstädten und ländlichen Regionen ausdrücke, allerdings nicht nur darin zu erklären sei. Auch in ehemaligen Industriestädten, die besonders stark vom Strukturwandel betroffen sind, lasse sich ein erhöhter Anteil rechtspopulistischer WählerInnen feststellen. Diese städtischen Gebiete, in denen rechtspopulistische Parteien einen hohen Stimmanteil erzielen, nimmt Daniel Mullis exemplarisch in den Blick. Erste Ergebnisse Mullis Studie um AfD-Wahlergebnisse in den Stadtteilen Riederwald und Nied in Frankfurt am Main veranlassen ihn, stärker die Dynamiken neoliberaler Stadtentwicklung in den Blick zu nehmen. Seine Forschungsarbeiten argumentieren, dass Verdrängungsprozesse, also Gentrifizierung, und Austeritätspolitiken mit regressiven Tendenzen und rechtspopulistischem Wahlverhalten zusammenhängen. Dass das Erklärungsmuster Stadt-Land für die geografische Analyse von AfD-Wahlergebnissen zu einfach und sogar irreführend sei, betonen die Autoren Bernd Belliner, Maximilian Fördner und Matthias Naumann. In ihrem Aufsatz Stadt-Land-AfD argumentieren sie, dass räumliche Muster auf soziale Muster zurückzuführen sind. Um die sozialräumliche Dimension des Rechtspopulismus besser zu verstehen, argumentieren sie vor allem für eine spezifischere Analyse der sozialen Verhältnisse in den Orten, aber auch für ein Verständnis der Produktion urbaner und ruraler Räume. Diesen Ansatz einer sozialräumlichen Analyse des Rechtspopulismus haben wir mit einem der Autoren, Bernd Belliner, besprochen.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Professor Bernd Belliner zum Thema sozialräumliche Erklärungsansätze und Dimensionen des Rechtspopulismus sprechen können. Bernd Belliner lehrt und forscht seit April 2008 am Institut für Humangeographie der Goethe-Universität Frankfurt. Er hat am Institut für Geographie der Universität Bremen promoviert und anschließend am Institut für Geographie der Universität Potsdam und am Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig gearbeitet. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich historisch-geografischer Materialismus, kritische Stadtgeografie, politische Geografie und kritische Kriminologie und in letzter Zeit eben auch im Bereich sozialräumlicher Ansätze zur Erklärung des erstarkenden Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. An dieser Stelle erstmal hallo Bernd und schön, dass du heute hier sein kannst.
Ja, hallo, klar, immer gerne und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
In dem Artikel Stadtland AfD, den du mit anderen AutorInnen zusammen geschrieben hast, übt ihr ja Kritik an diesem herkömmlichen Stadt-Land-Gegensatz, der in vielen Ansätzen oder in vielen Texten zu Populismus immer wieder angeführt wird. Und ihr sagt eben, dass der oft zu voreilig und zu vereinfachend als Erklärungsmuster herangezogen wird. Aber auf der anderen Seite sollte man ihn auch nicht beachten und ihn zu vorschnell verwerfen. Und das klingt ja erst einmal ein bisschen widersprüchlich. Aber bei der genaueren Lektüre eures Textes haben wir festgestellt, dass wir meinen, dass bei einer genaueren Untersuchung eures Begriffs der Urbanisierung sich das Ganze ein bisschen besser erklärt. Und deswegen wollten wir euch an dieser Stelle fragen, also oder dich an dieser Stelle, wie begreift ihr Urbanisierung und welche Schlüsse lassen sich daraus für die Erklärung des Rechtsrucks ziehen?
Genau, der Text ist ja verfasst mit Max Fördner und Matthias Naumann. Und der Max Fördner hat in seiner Masterarbeit begonnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann haben wir gemeinsam daran weitergearbeitet und uns gedacht, genau was du gesagt hast, dieses Widersprüchliche. Einerseits gibt es klare räumliche Muster. Auf dem Land wird mehr AfD gewählt als in der Stadt. Andererseits wäre das eine als Explananz, das andere als Explanandum zu nehmen, zu einfach. Dass darauf verweisen schon allein die Ausnahmen, die es gibt. Es gibt eben auch Städte mitunter, in denen die AfD stark ist. Es gibt ländliche Gemeinden, in denen sie nicht stark ist. Und deswegen schien es uns sehr sinnvoll, auf einen Begriff von Urbanisierung zurückzugreifen, wie ihn der französische Denker Henri Lefebvre entwickelt hat. Und Lefebvre schlägt vor, er ist nicht der Einzige, der das macht, aber er hat es sehr gut ausgearbeitet, schlägt vor, Urbanisierung nicht als etwas, was ein räumliches Phänomen ist, zu betrachten, sondern als ein sozialräumliches Phänomen. Eine urbanisierte Gesellschaft ist eine, die von urbanen Praktiken dominiert wird und in der immer wieder neue Zentren, Zentralitäten produziert werden. An diesen Zentren treffen alle möglichen unterschiedlichen Dinge aufeinander, Differenzen aufeinander. Er ist da sehr breit, Henri Lefebvre. Alle möglichen Dinge nennt er das. Wichtig ist es vor allen Dingen, verschiedene Menschen, verschiedene politische Positionen, verschiedene Klassen und soziale Gruppen treffen aufeinander und das führt zu Konflikten. Und aus diesen Konflikten kann was Neues entstehen. Und das ist eben der Grund, so Lefebvre, warum die Stadt seit der Moderne der Ort von Innovation und auch von politischem Fortschritt ist. Weil da Differenzen aufeinandertreffen und in diesem Aufeinandertreffen, in Auseinandersetzungen, nicht immer im Konsens, sondern in Auseinandersetzungen, was Neues entsteht, was Progressives entsteht. Und zwar insbesondere die Tatsache, dass die Differenzen, die da aufeinandertreffen, auch akzeptiert werden. Dass eben von monolithischen, abgeschlossenen, homogenen Vorstellungen von was ist normal, man sich notwendigerweise verabschieden muss, wenn man in der Stadt wohnt und eine Offenheit, ja, fast schon eingeprügelt kriegt von den Verhältnissen. So, und selbst das ist jetzt noch nicht Henri Lefebvre-spezifisch. Die ganze Stadtforschung stellt sich ja die Frage, was ist der Unterschied zwischen Leben auf dem Stadt und Leben auf dem Land? Was jetzt mit Lefebvre sehr gut zu machen ist, ist zu sagen, genau, aber das passiert gar nicht notwendig und immer in allen Städten und in allen städtischen Räumen, sondern kann auch in ländlichen Räumen der Fall sein. Dieses Aufeinandertreffen von Differenz und das, was Progressives Neues entsteht. Und andersherum gibt es das Gegenstück, das Rurale, also das Ländliche, als soziales Verhältnis auch in der Stadt. Und in Klammern, auch da schließt er an die Stadtforschung an, die früh festgestellt hat, Urban Villages ist so ein Begriff, dass in Städten es Vergemeinschaftungsformen gibt, die auf dem Land sind, dass nämlich in Stadtvierteln, insbesondere außerhalb des Zentrums, man zusammenlebt, als wäre es ein Dorf. Und das ist sozusagen ein, naja, großer Begriff für eine im Prinzip dann doch gar nicht so anspruchsvolle Sache, dialektischer Move, um zu sagen, es gibt Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Lebensweisen, die sind aber nicht notwendig in Stadt und Land, aber doch ziemlich wahrscheinlich. Und daraus folgt dann vor allen Dingen eine Aufforderung, genauer hinzugucken. Nämlich zu gucken, was sind das eigentlich für Gegenden in der Stadt, in denen die AfD oder Rechtspopulisten oder Rechtsextreme stark sind? Und andersrum, was sind das für Gegenden auf dem Land, in denen sie schwach sind? Und die These ist, die sich ganz oberflächlich bisher ohne systematische Forschung bestätigt, die These ist, dass wenn auf dem Land viele Menschen politisch aktiv sind und sich dafür einsetzen, nicht nur in dem, was sie denken und reden, sondern auch in dem, was sie praktisch tun, Begegnungen zu schaffen, zum Beispiel mit Migrantinnen und Migranten aus Perspektive der autochthonen Bevölkerung oder mit anderen Lebensweisen. Wenn es sowas gibt in ländlichen Räumen, dann haben die sozusagen was Urbanes. Dann entsteht da eine Zentralität, dann entsteht da ein Aufeinandertreffen von Differenzen, das im Ruralen natürlich auch passieren kann, aber erstmal schwieriger ist. Weil in der ruralen Vergesellschaftung der Fokus auf das eigene und daraus folgend die Vorstellung von einer homogenen Vergemeinschaftung tendenziell eher das Normale ist. Aber es gibt eben insbesondere mit dem Wendland, aber auch in anderen Gegenden in Deutschland und in anderen Teilen der Welt sowieso viele Beispiele dafür, dass gerade ländliche Gegenden politisch progressiv sein können, wenn, und das ist dann eben die zentrale Voraussetzung, Differenzen aufeinandertreffen, sich miteinander befassen und daraus was Neues entsteht. Zentrum und Peripherie bezeichnen nur die Frage der Lage im Raum. Die Frage, wie viele verschiedene Dinge oder Verhältnisse aufeinandertreffen. Urbanität und Ruralität bezeichnet die Lebensweise, die daraus möglicherweise folgt.
Um dann zum eigentlichen Thema zu kommen, sozusagen dem Rechtspopulismus, wäre dann die Frage, inwiefern diese Widersprüche zwischen Urbanität und Ruralität eben als Triebfedern für rechtspopulistische Wahlergebnisse gesehen werden können und ob man oder wie du darauf reagieren würdest, wenn man dann sagen würde, ob man eure Ausführungen mit Ansätzen verbinden kann, die von den Abgehängten ganz klassisch sprechen oder die jetzt als Reaktion auf ein Ausgeschlossensein und sich vernachlässigt fühlen von den Parteien, von den eigentlichen Volksparteien, jetzt die AfD wählen.
Der Versuch ist, gemeinsam zu diskutieren, das, was mitunter als Frontstellung diskutiert wird, ökonomische, sozioökonomische Erklärungen und kulturelle Erklärungen. Das versuchen im Moment ja viele. Das ist ja quasi kein Alleinstellungsmerkmal. Aber erstmal darüber hinwegzukommen, zu sagen, Leute wählen AfD, weil sie ökonomisch abgehängt sind. Und andererseits Leute wählen AfD, weil sie das Gefühl haben, nicht mehr Herr im eigenen Land zu sein. Sehr verkürzt diese beiden Positionen. Und der Versuch ist, ein Denkmodell zu entwickeln, dass beides zusammenzuführen in der Lage ist, über die Art der räumlichen Vergesellschaftung. Also wie ökonomische Polarisierung und politische Entfremdung Hand in Hand gehen, nicht notwendig, aber können, infolge der Frage, wo man lebt. Ja? Und dafür ist dann abgehängt sein, so ja die übliche Formulierung inzwischen, sehr relevant. Aber eben in doppelter Hinsicht. Einerseits als tatsächlich abgehängt sein von insbesondere Infrastruktur und Daseinsvorsorge, aber auch Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu reüssieren. Das ist eben in abgehängten, peripherisierten Gebieten alles tendenziell schlechter bis deutlich schlechter als in Städten. Sozioökonomischer Aspekt. Und aber damit einhergehend ein Mindset, eine Denkweise und eine Vergesellschaftungsform, die aufs eigene setzt, die stolz auf sich selber ist, egal was, die Einmischung von außen ablehnt und das als politische Entfremdung zu verstehen, die wiederum nicht komplett erklärt werden kann mit, aber zusammenhängt mit der Frage, wo jemand lebt.
Okay, du hast es jetzt ja auch schon öfters betont, dass es eben kein kausaler Zusammenhang sein darf, abhängig davon, wo jemand lebt, wie dann vielleicht das Mindset ist oder eben die politische Gesinnung. Kannst du dazu vielleicht noch mal mehr sagen, mit welcher Perspektive ihr euch vorwürfen, also man könnte dann vielleicht vorwerfen, ja, aber so einfach ist es doch nicht. Du hast das eigentlich gerade schon klar gemacht, aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, ob du da noch mal was zu sagen kannst, was für ein Raumverständnis dem sozusagen zugrunde liegt.
Das ist ein absolut wichtiger Punkt tatsächlich und es wäre wirklich ein Missverständnis, zu glauben, dass wir dann im Endeffekt doch nur sagen, auf dem Land wählt man rechts, in der Stadt nicht. Wie gesagt, das würde auch mit den Daten nur teilweise zusammenpassen, stimmt nicht komplett. Nee, der Witz ist natürlich, dass Menschen, egal wo sie leben, das immer in Vergemeinschaftungs- und Vergesellschaftungsformen tun, innerhalb derer sie die Welt wahrnehmen, interpretieren, zusammenarbeiten, sich solidarisieren mit anderen gemeinsam, sich ins Benehmen setzen oder nicht. Und das machen sie von sich aus. Also die Agency von Einzelnen ist natürlich zentral dafür, wie dann Einzelne sich auch politisieren, wie sie denken und wie auch ihre Gemeinschaft oder ihr Zusammenleben organisiert ist. Gleichzeitig gibt es mit der Frage der Zentralität und Peripherisierung Umstände, in denen das stattfindet, die oftmals nicht selbstgewählt sind, um so diese alte Formulierung von Marx aufzunehmen. Ne? Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber nicht unter selbstgewählten Umständen. Und die Umstände können sehr unterschiedlich sein. Die determinieren dann natürlich nicht, wie man tickt. Das entscheidet man im Endeffekt schon immer noch selber. Aber sie machen Angebote, insbesondere auch Vergemeinschaftungsangebote. Und die Vergemeinschaftungsangebote in rural geprägten Zusammenleben sind auch von einer bestimmten Art, nämlich in Ermangelung von Differenz das eigene absolut zu setzen. Hier ist es so, wie es immer war, weil wir sind, wie wir sind. So würde das niemand formulieren, aber das ist meines Erachtens so der Kern eines ruralen Mindsets, das damit natürlich in gewisser Weise defizitär bestimmt ist. Und diesen Vorwurf haben wir schon öfters gekriegt und den muss ich auch zur Kenntnis nehmen, das ist so. Die Art und Weise, wie wir über das Rurale sprechen, ist ein Defizitbegriff. Da ist eine Denkweise und ein Zusammenleben damit bezeichnet, dem was fehlt, nämlich die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen von Differenz zu akzeptieren und daraus politische Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir verweisen auch immer wieder auf Adorno. Und Adorno spricht dann von Provinzialität und sagt, was muss passieren? Bildung. Ja, das war ja nach 45, 48, nachdem er nach Deutschland kam, ohnehin sein Hauptthema, Demokratisierung des postfaschistischen Deutschland. Und dafür ist Bildung zentral. Und Bildung heißt vor allen Dingen Reflexion, also Sachen in Frage stellen. Und das ist natürlich de facto Menschen, die eine rurale Lebensweise hochhalten, abgesprochen in dieser Perspektive. Und das ist defizitär. Das ist aber in Ordnung, glaube ich, weil es wirklich ein Problem ist, nicht zu reflektieren und das, was gegeben zu sein scheint, als absolut wahrzunehmen. Das ist die Grundlage von allen menschenverachtenden Ideologien, ne? Das eigene absolut zu setzen und die Abweichung als Abweichung zu nehmen. Und der einzige Weg daraus ist Reflexion. Und das heißt, das eigene eben nicht absolut zu setzen. In der bisher nur oberflächlichen empirischen Befassung wird immer wieder deutlich, es kommt ganz darauf an, welche Individuen und kleinen Gruppen aktiv werden auf dem Land, aber auch in Stadtvierteln, die abgehängt sind. Und darin sieht man die Agency. Es gibt einfach organisiert im Netzwerk Demokratie Leben in Hessen zum Beispiel viele, viele Initiativen auf dem Land, die ganz tolle Arbeit machen und dann hängt es eben oft von Zufällen ab, ob es ein paar Leute gibt, die sich in Dorf Y, in Stadtteil X zusammentun und sagen, wir machen jetzt Demokratieförderung. Und wir organisieren sinnvolle Sachen in Schulen, in Kitas, bei der Feuerwehr. Wir machen Ausflüge, treffen andere Leute, machen Unterstützungsstrukturen für Geflüchtete und so weiter. Das hängt dann auch von Zufällen ab. Und daran sieht man schon, dass es nicht determiniert ist.
Ließe sich denn jetzt mit eurem Ansatz dann auch erklären, warum die AfD teilweise auch in zentral gelegenen, wohlhabenden Stadtvierteln verhältnismäßig hohe Wahlergebnisse erzielt?
Da müsste man erneut eben genau hinschauen und gucken, ob sich denn dieses Denkmodell dort bestätigt. In meinen bisherigen Auswertungen zu Wahlergebnissen in hessischen Städten war es so, dass die AfD in Stadtquartieren eher peripherer Lage und eher sozial schwacher Stellung tendenziell erfolgreicher war. Also das, wie du es gerade formuliert hast, ist mir bisher noch nicht begegnet. Aber wenn das so wäre, müsste man eben gucken. Gibt es Ansatzpunkte dafür? Ist es plausibel zu sagen, dass es da viele Leute gibt? Weil selbst erfolgreich, muss man immer noch mal kurz dazu sagen, wenn die AfD in Hessen erfolgreich ist, dann hat sie 20%, dann ist sie wahnsinnig erfolgreich. In anderen Teilen Deutschlands ist das ja quasi das, was sie bei der Landtagswahl kriegt. Und Stadtviertel in Frankfurt, bei denen die AfD besonders erfolgreich sind zweistellig, aber unter 20%. Also in solchen Stadtteilen wäre dann eben zu prüfen, wie kommt es, dass es da Leute gibt, die ein solches Mindset haben, und trägt die These, dass das daran liegt, dass sie sich stark aufs Eigene und die Verteidigung des Eigenen fokussieren und das Fremde ablehnen deswegen. Und genau das versucht nämlich oder macht empirisch tatsächlich der Daniel Mullis, Kollege am Hessischen Institut für Friedens- und Konfliktforschung, heißt das, glaube ich, sich an Stadtteilen in Frankfurt genauer anzugucken, warum ist da die AfD so erfolgreich, und seine ersten Zwischenergebnisse deuten darauf hin, dass das sehr viel damit zu tun haben wird, dass dieses Gefühl von abgehängt sein und dann ein Rückbezug aufs eigene und ein Rückbezug auf sich selber, die eigene Familie und Ablehnen von allen anderen möglicherweise ein Erklärungsfaktor für den hohen AfD-Stimmanteil sein kann, der, wie gesagt, deutlich unter 20% ist in städtischen Quartieren.
Du hast ja jetzt eingangs auch schon über Lefebvre gesprochen, und bei Lefebvre sind die Ausgeschlossenen und Verdrängten ja auch betitelt als das revolutionäre Subjekt, das mit der emanzipativen Forderung des Rechts auf Stadt seinen Unmut über die Verhältnisse in der Stadt artikuliert. Und er sieht ja die vollständig urbanisierte Gesellschaft als den Grundstein für eine Revolution der Städte. Ihr beschreibt wiederum in euren Ausführungen ja, wie die Raumproduktion in der Urbanisierung mit regressivem Wahlverhalten und dem Rechtsruck verwoben ist. Und daher haben wir uns die Frage gestellt, wovon es eigentlich dann abhängig ist, ob sich Menschen, die von den Ausschlussmechanismen der Urbanisierung betroffen sind, rechten oder linken Positionen zuwenden.
Und das kann nicht determiniert sein. Das wäre eine absurde Vorstellung. Also nicht determiniert davon, wo man lebt und welchen Formen von Zentralität und Peripherie man unterworfen ist, sondern das ist dann wirklich die politische Organisierung, die stattfindet. Lefebvre hatte ja in der Interpretation des Mai 68 in Frankreich diesen Gedanken oder diese Beobachtung in den Gedanken übertragen, dass die Leute aus den Peripherien ins Zentrum gegangen sind. Die Ausgeschlossenen, die in Frankreich, in französischen Städten ja wirklich aus dem Zentrum durch Mechanismen des Wohnungsmarktes, aber auch politisch gewollt durch sozialen Wohnungsbau, aus dem Zentrum ausgeschlossen wurden, dann ins Quartier Latin und auf die Straßen in den zentralen Gegenden gegangen sind, um da zu protestieren. Insbesondere auch seine Studierenden in Nanterre, der war ja an dieser Uni am Stadtrand und hat das quasi so interpretiert: die räumlich Ausgestoßenen merken, dass sie ausgestoßen werden, also kriegen dadurch einen Hinweis darauf oder einen Zugang dazu, welche Mechanismen es sind, die für ihre schlechte Lage verantwortlich sind, welche ökonomischen, politischen Mechanismen das sind, weil die sich nämlich im Raum, in dem räumlichen Ausschluss manifestieren. Ich glaube aber nicht, dass man mit Lefebvre sagen würde, dass das immer notwendig so sein muss, sondern im Gegenteil, gerade auch die räumlich Ausgeschlossenen einen anderen Weg wählen können, den Lefebvre an anderen Stellen auch andeutet, nicht in Bezug auf die räumlich Ausgeschlossenen, sondern auf die Frage des Fehlens von Differenz, dass man auch politisch organisiert, aber dann auch akzeptiert durch diejenigen, die politisch organisiert werden, eine räumliche Aufteilung, ein räumliches Sortieren von Unterschieden mit klaren Grenzen, mit Statusunterschieden, die sich im Raum niederschlagen, als eine andere Lösung ansehen kann, wo dann gerade nicht Politik stattfindet. Also die Vorstellung, dass es sehr viele verschiedene Leute in der Stadt, in einer riesigen Stadt wie Paris gibt, kann mit Lefebvre gesprochen, oder das ist seine Beobachtung, auch so organisiert werden, dass es ganz viele verschiedene Stadtteile gibt mit verschiedenen Typen von Leuten. Und die müssen unter sich bleiben. Die sind quasi ökonomisch, politisch mehr oder weniger gezwungen, unter sich zu bleiben. Und das legt dann überhaupt nicht nahe, das Recht auf Stadt einzufordern, sondern das legt nahe, sich selber und die eigene Community und den eigenen Stadtteil als das Zentrum der Welt zu betrachten. Und ich glaube, das ist viel näher an der Art und Weise, wie Paris heute funktioniert, von den letzten 20 Jahren, als zu Lefebvres Zeiten. Das heißt, Lefebvre hat dann natürlich auch danach gesucht, wo kann Veränderung jetzt herkommen? Das Industrieproletariat im Westen wird es nicht sein. Wo kann Veränderung herkommen? Und er hat 68 im Mai beobachtet, es kommt von den Peripherien. Das ist nach wie vor eine sinnvolle Blickrichtung. Aber wir haben natürlich mannigfach gelernt, dass von den städtischen Peripherien auch das Gegenteil kommen kann, Regression.
In deinem Artikel zur Geografie der Abstiegsgesellschaft sprichst du davon, dass Räume sogar selbst zu Elementen der Subjektivierung werden können. Und du weist darauf hin, dass Identitäten und Räume in gewisser Weise ko-konstitutiv sind. Könntest du das weiter ausführen und erläutern, inwiefern die Rolle von Räumen als Elemente der Subjektivierung in Bezug auf den Aufstieg der Rechten von Relevanz ist?
Dieses Argument, dass individuelle Subjektivitäten und die Bedeutung von Orten ko-konstitutiv sind, nämlich von Doreen Massey, der großartigen britischen, inzwischen leider verstorbenen, feministisch-marxistischen Geografin. Und dieses Argument wurde von vielen feministischen Kolleginnen auch in deutscher Sprache aufgenommen und weitergeführt. Und bezogen auf den uns hier interessierenden Gegenstandsbereich scheint mir der Zusammenhang vor allen Dingen folgender zu sein. Die eigene Subjektivierung hängt auch davon ab, nicht nur wo man lebt, sondern wie man selber den Ort einschätzt, an dem man lebt. Wie man selber sowas wie im Deutschen mitunter als Heimat bezeichnet, im Englischen Sense of Place, also wie man dem Ort, an dem man lebt oder an dem man sein Leben verbringt, mit Bedeutung auflädt. Das hängt natürlich, wie man einen Ort mit Bedeutung auflegt, hängt damit zusammen, wie der Ort ist, ist aber nochmal unabhängig davon. Die Tendenz ist, dass Menschen die Orte, an denen sie leben, erstmal positiv aufladen, weil sie viele Erinnerungen haben, weil sie emotionale Bindungen haben, vielleicht da aufgewachsen sind und dann quasi sich selber auch darüber identifizieren, also die eigene Identität so konstruieren, dass der positive Bezug auf den eigenen Ort da ein Element von ist und dass das wiederum bedeutet, dass der Ort, an dem man lebt, auch positiv wahrgenommen wird. Das ist mit Co-Konstitution gemeint. Also die eigene Identität und die Art und Weise, wie die Identität eines Ortes von ganz vielen Leuten gemeinsam konstruiert wird. So, und warum ist es wichtig für Rechtspopulismus? Seit ich mich mit dem Thema befasse, seit den frühen 90ern, ist das Erste, was Eliten, lokalen Eliten einfällt, wenn über rechtsradikale Tötungsdelikte oder andere Vorkommnisse an ihrem Ort diskutiert wird, zu sagen, dass sie ihren Ort verteidigen. Das ist immer das Erste, was ihnen einfällt. Hier sind nicht alle so. Wir wollen nicht in die rechte Ecke gestellt werden. Das ist ganz gemein, wenn ihr so schlecht über Hoyerswerda, Solingen und so weiter, man kann ganz viele Orte einsetzen, sprecht. Und dass das das Erste ist, was Leuten einfällt. Irgendwer von außen spricht schlecht über meine Heimat. Und daran merkt man, finde ich, in der Praxis, wie ko-konstitutiv die eigene Identität und die Konstruktion der Identität von Orten ist und warum das wichtig ist für solche rechte Machenschaften, dass man sich nämlich darauf immer wunderbar beziehen kann als rechter Ideologe, zu sagen, die von außen wollen uns schlecht machen. Also dieses auf das eigene Setzen wird dadurch noch verstärkt. Und so ist die Vorstellung von dem Ort, an dem man lebt und wie auch das ausgehandelt wird, ne, wahnsinnig wichtig. Und das wissen natürlich auch Leute, weshalb ja die Initiativen dann andersrum immer heißen, XY-Ort ist bunt. Ne? Die wollen das wirklich sich selber nochmal verdeutlichen, aber auch allen anderen klar machen. Und zwar nicht, um zu sagen, hier gibt es keine Rechten, sondern um sich den Rechten entgegenzustellen. Also deswegen ist dieser Streit um die Frage, welche Bedeutung hat dieses Dorf, dieser Stadtteil, diese Stadt wirklich relevant.
Wir haben uns gefragt, inwiefern Rechtspopulistinnen gezielt räumliche Strategien nutzen, um sich durchzusetzen und Hegemonie in bestimmten Räumen zu erlangen.
Genau, das tun sie natürlich und ich gehe davon aus, dass ihr das natürlich auch wisst und kennt. Der Begriff, den die da selber ja mal in die Welt gesetzt haben, ist national befreite Zonen zu schaffen, also Gegenden, denen sie die Hegemonie, die kulturelle Hegemonie haben. Und die Anlehnung an Gramsci ist natürlich völlig oberflächlich, aber trotzdem nimmt sie die beiden Aspekte der Hegemonie nach Gramsci auf. Einerseits mitzubestimmen, was normal, richtig und gut ist. Andererseits das mit Gewalt zu unterlegen. Und der Thomas Böck hat ja vor inzwischen 9 Jahren ein dickes Buch zuvor gelegt, wo er in den brandenburgischen Kleinstädten das sehr genau untersucht hat, wie eben durch viele kleine alltägliche Sachen, aber auch durch gewalttätige Übergriffe auf Imbissbuden, die von Nichtdeutschen betrieben werden, eben diese raumgreifenden Strategien angewandt werden von Rechten, mehr oder weniger systematisch. Mitunter ist es auch einfach nur chaotisch und die sind halt irgendwo und benehmen sich scheiße, aber manchmal auch systematisch, um lokale Hegemonien zu schaffen. Was der Thomas Böck auch betont und herausarbeitet, ist, dass die Frage, die eine Zeit lang sehr intensiv diskutiert wurde, insbesondere bei der Fußball-WM 2006, gibt es national befreite Zonen in Deutschland oder nicht, dass die natürlich völliger Quatsch ist. Denn das wäre wieder so ein 1 oder 0. Ne? Entweder die Zone ist national befreit oder nicht. Die Frage ist, wo der Kampf sozusagen gerade steht. Also ob es eine Gegend ist wie die meisten Stadtteile, die ich hier in Frankfurt kenne, wo Rechte keinen Schnitt machen und auch im öffentlichen Raum null präsent sind und noch nicht mal Sticker oder so. Und wenn es mal einen Sticker gibt, ist er sofort weg. Oder ob es eben das andere Extrem ist, alles ist voll mit Stickern, die Rechten können sagen, was sie wollen. Und die Leute, die vielleicht sogar quantitativ die Mehrheit haben und da wohnen und keine Halbnazis sind, schaffen es nicht, dagegen anzukommen. Ne? Das heißt, Letzteres wäre dann halt nah an dem Ideal der national befreiten Zonen aus Sicht der Nazis, ist aber natürlich trotzdem nicht frei von vernünftigen Menschen oder so. Ne? Also die interessante Frage ist dann, und wiederum nur lokal und mit Aufwand quasi zu untersuchen, ja, wie ist der Stand der Konflikte?
Welche Grundbedingungen würdest du sagen, bieten Rechtspopulisten potenziell die Möglichkeit, mit diesen Strategien erfolgreich zu sein?
Ja, vor allen Dingen ein fehlender Gegenpol. Ne? Also die können immer da stark sein, wo niemand ihnen entgegentritt. Und wo ist das? Da, wo es viele gute Gründe gibt, sich abgehängt zu fühlen, und wo Infrastrukturen fehlen, um sich Rechten entgegenzustellen. Und zwar Infrastrukturen nicht nur, um sich Rechten entgegenzustellen, sondern um positiv ein demokratisches, kosmopolitisches, gutes Zusammenleben zu organisieren. Und Infrastrukturen ist da weit gefasst, meint aber natürlich sowas wie auch Schulen, Jugendtreffs und so weiter, aber auch bezahlbaren Wohnraum, aber eben auch die Traditionen oder sowas Banales wie wird ein Dorffest, das jedes Jahr stattfindet, organisiert. Das ist quasi eine Infrastruktur. Wenn es sich durchgesetzt hat und klar ist, dass da die Leute aus der geflüchteten Unterkunft mitmachen, dann ist das eine Infrastruktur, die es an einem Ort gibt und wo die Rechten erstmal dagegen anstinken müssen. Wenn das Dorffest jedes Jahr von irgendwelchen Halbnazis organisiert wird und es zu Übergriffen auf die geflüchteten Unterkunft kommt, dann ist es eine Infrastruktur für die andere Seite. Also was gibt es schon vor Ort als materialisierte, verdichtete soziale Verhältnisse, was dann eben auch Machtressourcen, könnte man es auch nennen, für zukünftige Auseinandersetzungen sind.
Wir haben ja noch am Ende, das ist natürlich immer auch total wichtig, aber das haben wir ja eben gerade schon getan, auf die Möglichkeiten des Widerstands zu kommen und genau, aber wie Strategien von links aussehen müssen, beziehungsweise was wichtig ist an Orten, damit eine Rechte eben nicht ihr Unwesen treiben können, da haben wir ja gerade auch schon viel drüber gesprochen, deswegen würde ich das jetzt gar nicht mehr so groß machen. Sei denn, du hättest da noch was Wichtiges zu sagen oder wo du noch denkst, dass es wichtig ist, das noch zu ergänzen.
Also vielleicht der Hinweis darauf, dass in der ganzen Dorfforschung in Deutschland, egal ob es sich um Rechtsextremismusforschung handelt oder nicht, betont wird, dass soziale Orte, die es früher mehr oder weniger organisch gab in kleinen Siedlungen, dass die heute künstlich geschaffen werden müssen, künstlich in Anführungszeichen, dass die eben durch staatliche Unterstützung geschaffen werden müssen. Aber wenn es die gibt, dass die dann der Kern sind für ein funktionierendes Zusammenleben in ruralen Gemeinden. Und das Zweite, dass alles, was eben in Richtung gegen rechts geht, nicht nur, aber auch damit zu tun hat, wie viel staatliches Geld da verbaut und verwendet wird. Infrastrukturen und Daseinsvorsorge im klassischen Sinn sind keine Garantie gegen rechte Umtriebe. Das sieht man leider zum Beispiel am Gemeindewohnungsbau in Wien, wo die FPÖ natürlich hohe Stimmanteile genau dort kriegt, wo der Sozialstaat am besten funktioniert. Das heißt, es reicht nicht aus, aber es ist zumindest die Voraussetzung dafür, dass es eine vernünftige Vergesellschaftung geben kann.
Sozialräumliche Perspektiven können also zu einem differenzierten Blick auf das Phänomen des Rechtspopulismus beitragen und dadurch Lösungsansätze skizzieren. Wie im Gespräch mit Bernd Berliner deutlich geworden ist, sind Räume Produkte gesellschaftlicher Prozesse, die politische Subjektivierungsformen und regressive Wahlentscheidungen begünstigen können. Prozesse der Gentrifizierung und Segregation in der Stadt, die häufig politisch kalkuliert sind, sowie tiefgreifende strukturelle Transformationen auf dem Land tragen dazu bei, dass rechte Akteure ländliche und städtische Räume für sich gewinnen können. Dadurch wird deutlich, dass Räume der Differenz und Diversität zerbrechlich sind. Sie sind nicht einfach da. Neben strukturellen Implikationen, die dazu beitragen, dass sich Differenzen eher unvermittelt gegenüberstehen, sind es letztlich die Bewohnerinnen, die diese Räume zu großen Teilen selbst herstellen müssen und auch können. Beispielsweise durch emanzipative politische Initiativen oder solidarische Zusammenschlüsse in der Nachbarschaft durch sozialen Austausch und Interaktion. Regressive Tendenzen und rechtsextreme Bewegungen, zu denen mitunter auch weite Teile der AfD gezählt werden können, wachsen in Deutschland, wenn auch regional, sehr unterschiedlich. Auch wenn Frankfurt eine Stadt ist, in der Differenz präsent ist und verhandelt wird, kann nicht die Rede von einem Raum frei von regressiven Tendenzen sein. Räume, in denen Differenz sich begegnen kann, müssen kontinuierlich aufrechterhalten werden. Rechtspopulismus wandelt sich immer wieder und tritt in vielen anderen Erscheinungsformen als lediglich AfD-Wahlergebnissen auf. Auch dadurch wird deutlich, dass Raum produziert und reproduziert wird. Auch Räume, in denen Rechte keinen Platz haben, müssen kontinuierlich produziert werden. Aktuell beobachten wir beispielsweise im Kontext der Corona-Pandemie eine Erstarkung von verschwörungstheoretischen Bewegungen, die auch in Frankfurt auf der Straße, auf den Plätzen, in den Stadtvierteln präsent sind. Wie ihnen effektiv begegnet werden kann, ist ein Thema, das noch längst nicht hinreichend geklärt ist.